Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken, die Folge Nummer 20, die wir heute überschrieben haben mit dem Motto Diversifikation. Wie streut man sinnvoll? Mein Studiogast ist Michael Weiß. Er ist Business Development Manager des Maklerpools Fondsnet. Und das Thema Diversifikation, das darf man glaube ich so sagen, ist eines seiner Steckenpferde. Der ist ja schon sehr lange unterwegs und deshalb eröffne ich mal direkt mit einer ganz profanen Frage. Wenn es um Risikostreuung geht, dann ist immer von einer Börsenweisheit die Rede, die da lautet, man soll nicht alle Eier in einen Korb legen. Woher kommt dieses Sprichwort eigentlich? Wer geht denn mit mehreren Körben zum Markt?
Das ist eine gute Frage, Herr Drescher. Den Ursprung, ehrlich gesagt, kenne ich auch nicht so genau. Es ist letztendlich eine uralte Börsenweisheit, die eigentlich diesen gesamten Gedanken der Risikostreuung, finde ich, eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt. Aber ich kenne noch einen anderen Spruch, und zwar vertraue nicht all deine Waren einem einzigen Schiff an. Da kenne ich zumindest den Ursprung des Ganzen. Das ist von Erasmus von Rotterdam. Und auch da muss ich sagen, finde ich eigentlich die Idee sehr schön dargestellt. Denn wenn ein Schiff zu Bruch geht, halt eben untergeht, dann erleide ich zumindest mal keinen Totalverlust. Das heißt also, es sind noch ein paar Waren übrig. Und insofern denke ich, dass beide Sprüche eigentlich die Idee, dass man sein Kapital eben auf unterschiedliche Anlagen streuen sollte, um halt eben einen gewissen Diversifikationseffekt zu erzielen, beide sehr gut geeignet sind.
Diversifikation ist jetzt ein für viele, ich sag mal auch Privatanleger, wahrscheinlich gewaltiges Fremdwort. Sprechen wir ab jetzt, soweit es möglich ist, über Risikostreuung. Was verbirgt sich hinter der Risikostreuung? Wir haben über die Eier im Korb und wir haben über die Schiffe gesprochen. Im Umgangssprachlichen der Finanzanlage spricht man dann eher von der Risikominimierung durch die Risikostreuung. Was steckt dahinter und worauf ist zu achten?
Na, also im Kontext der Kapitalanlagen geht es ganz einfach darum, dass wenn ein Kunde ein Portfolio zusammenstellt, er halt einfach so darauf achten sollte, dass seine Anlagen so zusammengestellt sind, dass sich die Kursschwankungen halt eben zu einem möglichst großen Teil ausgleichen oder sogar aufheben. Das heißt also, dass ich halt eben nicht einen Gleichlauf von all den Anlagen in meinem Portfolio habe, sondern halt eben möglichst unterschiedliche Anlagen. Das ist eigentlich der Kerngedanke, der hinten dran steht.
Wenn wir jetzt mal ein abschreckendes Beispiel konstruieren sollten für die Frage, was sind Beispiele schlechter Risikostreuung, Stichwort Klumpenrisiko, was könnte man da mal für eins anführen, um zu zeigen, also so bitte hingesehen, so macht man es nicht.
Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt ein Portfolio, das besteht so aus vier europäischen Aktienfonds als Beispiel. Ich denke, ich habe vier Fonds in meinem Depot, da müsste ich eigentlich ganz gut gestreut sein. Aber faktisch hängt die Entwicklung von diesen vier europäischen Aktienfonds halt eben sehr stark von der Entwicklung eines einzelnen Teilmarktes ab. Und wenn der unter die Räder kommt, habe ich halt einfach ein Problem. Das heißt, ich habe am Ende des Tages dann nichts, was, wenn der europäische Aktienmarkt, sagen wir 20% fällt, das Ganze irgendwie kompensiert oder ein Stück weit ausgleicht. Das wäre mit Sicherheit kein gut diversifiziertes Portfolio. Das Stichwort Klumpenrisiko hatten Sie gerade eben schon erwähnt und das ist mit Sicherheit halt eben auch ein Punkt, dass wenn man dann wirklich mal sich überlegt, in welche Titel bin ich denn tatsächlich investiert, dass ich dann halt eben sehr schnell feststelle, dass ich halt eben vielleicht 7% in Nestlé und 5% in SAP investiert bin und das geht mit Sicherheit gerade über das Instrument eines Investmentfonds besser.
Da klingt ja schon durch, man hat vier Fonds, man fühlt sich eigentlich sicher, dass bisweilen eben man meint, gestreut zu sein und man ist es gar nicht. Stichwort Scheinsicherheit. Was sind da so typische Fälle, wo man sagt, da glaubt man wahrscheinlich, man ist gestreut und man ist es aber nicht.
Ja, wenn man sich halt so ein Stück weit in irgendwelche Fonds verliebt und eigentlich in einer guten Marktphase ist das auch alles wunderbar, aber wenn dann halt eben mal der Markt einen Rückwärtsgang eintritt, dann man dann halt eben feststellt, eigentlich entwickelt sich alles in die gleiche Richtung und es gibt nichts, was die schlechte Kursentwicklung in irgendeiner Form auffängt. Und da besteht schon ein großes Risiko und da sollten Anleger halt auch wirklich an der Stelle darauf achten, dass sie möglichst unterschiedliche Anlagen zur Risikostreuung in ihrem Portfolio halten.
Wenn wir jetzt mal über die Portfoliokonstruktion sprechen, was sind die Möglichkeiten, über die ich streuen kann? Fangen wir vielleicht mal an mit den Assetklassen. denn das ist ja auch eine Form der Streuung, nicht nur verschiedene Fonds oder so, sondern auch schon überhaupt die Überlegung, gehe ich in Aktien, gehe ich in Renten. Was ist bei den Assetklassen zu bedenken und welche Streuungsmöglichkeiten habe ich?
Also da gibt es natürlich schon erhebliche Diversifikationspotenziale. Also wenn ich mir jetzt Aktien, Anleihen und Rohstoffe zum Beispiel halt eben anschaue, dann kann ich durch eine Streuung über diese Anlagen schon auch wirklich erhebliche Diversifikationspotenziale heben. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Es hängt natürlich auch immer von der Risikobereitschaft eines Anlegers ab, das ist klar. Aber ich kann natürlich halt eben über verschiedene Anlageklassen Streuungspotenziale heben. Das heißt also, wenn zum Beispiel der Aktienmarkt unter die Räder kommt und der Aktienmarkt ist nun mal volatil, da wird es immer wieder Schwächephasen und Krisen entsprechend geben, dass ich dann halt eben andere Anlagen im Portfolio habe, die das Ganze dann halt ein Stück weit auffangen. Also über Assetklassen kann ich mit Sicherheit auch nach wie vor große Diversifikations- oder Streuungspotenziale heben.
Jetzt haben Sie eben schon das Beispiel des Europafonds gebracht, also die Möglichkeit auch über Regionen oder über Sektoren zu streuen. Ja. Da stellt sich ja auch die Frage häufig der Korrelationen. Einzeltitel eines Sektors, haben die zu anderen Titeln des Sektors in einem anderen Land eine größere Korrelation als zu anderen Titeln in Ihrem eigenen Land? Bringt mir das Risikostreuung über Regionen oder über Sektoren gestreut zu haben?
Ja, also ich denke, eine breite Aufstellung macht in jedem Falle Sinn. Wobei, wenn ich jetzt halt eben über das Instrument eines Investmentfonds nachdenke, aus Sicht eines Privatanlegers macht das halt eben vielleicht Sinn, das dann dem Fondsmanager entsprechend zu überlassen, dass ich da halt wirklich dann breit aufgestellte Produkte nehme, die dann halt eben, wo der Fondsmanager schon von sich aus entscheiden kann, wie deckt er jetzt halt eben seinen Aktienanteil in seinem Portfolio entsprechend ab und halt eben schon dort über Regionen und verschiedene Sektoren mischt, weil das ist ja eigentlich auch, sage ich mal, die Kernkompetenz dann von diesem Fondsmanager. Das kann möglicherweise besser wie ich als Privatanleger. Das heißt also, da würde ich dann halt eben wirklich darauf achten, dass wenn ich mir Fonds einkaufe, dass da halt eben dann schon eine möglichst breite Diversifikation, eine möglichst breite Streuung entsprechend vorhanden ist.
Klar, über verschiedene Produkte, über verschiedene Fonds kann ich streuen. Dann ist aber auch die Rede davon, man solle über verschiedene Fondsmanager und Managementstile streuen. Ja. Sprechen wir mal darüber, welche Möglichkeiten der Managementstile man hier ansprechen könnte und warum es sinnvoll ist, bestimmte miteinander zu mischen.
Ja, also weil es einfach unterschiedliche Ansätze gibt, wie ich einen Fonds managen kann. Ich kann zum Beispiel reine Aktienfonds kaufen, aber ich kann zum Beispiel auch Mischfonds oder moderner formuliert Multi-Asset-Fonds kaufen. Die stehen ja auch gerade sehr hoch in der Gunst von Anlegern, die halt eben auch sehr viele Freiheitsgrade aufweisen. Und diese Freiheitsgrade werden von den Fondsmanagern halt eben auch zu einem oder halt eben auch wirklich erheblich genutzt. Und das führt halt einfach auch dazu, dass ich dann halt einfach unterschiedliche Marktmeinungen, die ich dann halt eben über unterschiedliche Manager abbilde, in meinem Portfolio wieder gespiegelt habe. Und wir haben das auch mal analysiert und gemessen und das merkt man schon. Das heißt also, wenn ich dann halt eben verschiedene Multi-Asset-Fonds in einem Portfolio beispielsweise kombiniere, insbesondere dann von Fondsmanagern, die halt eben nicht alle auf dem gleichen Trip sind, nicht alle der gleichen Marktmeinung sind, kann da auch wirklich erhebliches Diversifikationspotenzial gehoben werden. Also das macht sehr viel Sinn. Und darüber hinaus gibt es dann halt eben noch auch Multi-Asset-Produkte, die nach unterschiedlichen Ansätzen gemanagt werden. Also der eine Manager ist eher so ein Freestyle-Manager, der das Ganze auf fundamentaler Basis macht. Es gibt aber auch quantitative Ansätze, wo irgendwelche Rechenmodelle hinten dran stehen. Und es führt häufig halt einfach zu unterschiedlichen Ergebnissen, zu unterschiedlichen Portfolios. Und wenn ich dann verschiedene Fonds unterschiedlicher Machart in einem Portfolio mische, gibt es dort Streuungspotenzial.
Streuungspotenzial liegt also auch in der Frage, was löst den Handlungsimpuls eines Managers aus? Ist das entweder das Bauchgefühl, er spürt es morgens, heute tut sich was auf dem Schweinebauchmarkt, oder er ist zum Rebalancing verpflichtet, genau. Er muss einmal im Monat zurück auf seine Grundallokation. Ja. Trendfolger wäre auch eine Überlegung.
Exakt. Okay. Ja.
Nun ist es ja so, dass das Risiko einer Zeitpunktentscheidung, ich habe 100.000 Euro anzulegen, ich tue das an einem Tag, könnte ich ja auch dadurch streuen, dass ich das über einen Zeitraum verteile. Der Cost-Average-Effekt wird ja immer wieder genannt. Ja. Kurze Frage an Sie, Cost-Average-Effekt, ist das ein Hirngespinst oder gibt es den wirklich? Damit verbunden dann natürlich die Frage, bringt das zusätzliche Diversifikation, seine Summe über einen Zeitraum zu verteilen?
Ja, also ein Hirngespinst ist es mit Sicherheit nicht. Der Cost-Average-Effekt funktioniert natürlich, aber man weiß aber immer in beide Richtungen. Ja? Also für jeden Fall, der funktioniert, muss es rein von der Logik her einen geben, der nicht funktioniert. Das heißt also, hinterher ist man immer schlauer. Aber ich denke trotzdem, es gibt ja auch solche Instrumente, wo ich jetzt zum Beispiel jetzt die besagten 100.000 Euro erstmal in einen ganz konservativen Fonds park und dann monatlich zum Beispiel in den Aktienmarkt umschichte oder eben in einen riskanteren Fonds umschichte. Und das kann schon Sinn machen. Es nimmt der Investition einfach so ein kleines bisschen den Schrecken. Und ich glaube, es ist psychologisch gar nicht so schlecht, Menschen, die jetzt vielleicht halt eben auch nicht so fürchterlich viele Erfahrungen mit dem ganzen Thema Fondsanlage haben, einfach ein Stück weit an das Thema heranzuführen, sodass der Einstieg halt einfach ein bisschen abgemildert wird. Ob das Ganze sich hinterher wirklich ausgezahlt hat, das kann man wirklich dann erst in einer Rückspiegelbetrachtung wirklich ausrechnen. Aber ich finde es trotzdem gut, dass es solche Überlaufpläne oder Kombipläne oder wie auch immer solche Sachen heißen, die ja von verschiedenen Fondsplattformen auch angeboten werden, dass es die gibt, das macht schon wirklich Sinn.
Jetzt ist uns was ganz Interessantes gelungen. Wir haben eine Viertelstunde über Risikostreuung gesprochen und der Begriff Markowitz ist noch gar nicht gefallen.
Dann wird's Zeit.
Dann wird's Zeit und das passiert meistens bei sogenannten Optimierungstools. Ja. Das heißt, es gibt ja Software, es gibt Programme, die einen unterstützen, die Risikostreuung seines Portfolios zu messen und sie zumindest mal historisch betrachtet zu optimieren. Da wäre die Frage, was halten Sie von solchen Optimierungstools? Und ich verbinde damit direkt die provokante Frage, ist das nicht automatisch eigentlich eine Optimierung im Rückspiegel mit einer ungewissen Aussagekraft für die Zukunft?
Ja, also ich finde solche Tools insgesamt sinnvoll, auch entsprechend wirklich in der Endkundenberatung einzusetzen, aus dem einfachen Grund, es sind ziemlich komplexe Zusammenhänge. Das heißt also, wenn ich ein Portfolio diversifizieren will, muss ich mir zumindest mal Gedanken über das Risiko von einzelnen Anlagen machen und von Korrelation. So, also die Korrelation ist ja letztendlich, der misst den Gleichlauf von den Anlagen. Das ist ja genau das, worum es eigentlich die ganze Zeit geht. Und das ist eine Größe, die kann ich schon schätzen, ja, aber gerade im Zusammenspiel auch mit dem Risiko einer Anlage ist es doch im Ergebnis schwer abzuschätzen, wo wirklich Diversifikationspotenziale zu heben sind. Und da helfen einfach Software-Tools, wo ich dann halt einfach über schöne Auswertungsmöglichkeiten, Korrelationsmatrizen, wo ich wirklich einen Fonds mit dem anderen vergleichen kann, ist es dann eigentlich, passen die zwei Fonds zueinander? Das heißt, gibt es hier Diversifikationspotenziale oder sind die mit 0,98 korreliert? Also eins ist das höchste, wo man einfach sieht, nee, die Fonds ticken so dermaßen ähnlich, dass die im Zusammenspiel in einem Portfolio eigentlich zusammen keinen Sinn machen. Und sowas kann ich schon über Tools entsprechend herausfinden. Und wir bieten solche Tools an und man kann da wirklich sehr schön sehen. Also wir haben die hohen Korrelationen in rot eingefärbt. Das heißt, da macht es keinen Sinn. Ne? Da gibt es wenig Streuungs- oder Risikosenkungspotenzial. Und es wird dann immer in Richtung gelb und grün in der Matrix. Und da kann man dann wirklich sehr schön sehen, wo gibt es denn eigentlich hier wirklich Produkte, wo gibt es Fondsanlagen, die mein Portfolio wirklich einfach robuster aufstellen und eine höhere Stabilität im Portfolio erzielen können. Und das ist, also gerade wenn die Dimension Risiko noch ins Spiel kommt, ist es klar, für 5 oder 10 Fonds, die ich sehr gut kenne, ja, ist es noch irgendwie intuitiv machbar. Aber wenn ich auch mal ein neues Produkt testen will, das ich einfach noch nicht so gut kenne oder mir halt einfach eine breitere Auswahl von 150 Fonds angucken will, da muss ich sagen, hört es dann mit der Intuition ein Stück weit auf und da helfen einfach Tools, um mir einfach mal ein Bild darüber zu verschaffen, wie tickt denn eigentlich der Fonds, bringt der mich im Portfolio-Kontext voran oder macht es eigentlich keinen Sinn, ist der eh genauso wie das, was ich eh schon im Portfolio drin habe. Und da solche Analysen zu fahren, das hilft schon. Und was Sie gerade eben auch noch angesprochen hatten, ist, ändern sich solche Korrelationen, ändern sich solche Streuungseffekte im Zeitablauf? Ja, das ist genau auch ein Riesenproblem, weil das mitzukriegen, wenn man überhaupt keine Hilfsmittel hat, ist gar nicht so einfach. Wenn ich aber entsprechende Tools habe, wo ich sowas laufend beobachten kann, wo ich irgendwie merke, oh, hier gibt es zunehmend einen Gleichlauf, dann würde mir ein solches Tool sagen, na, dann guck dich vielleicht mal nach einem anderen Fonds um. Hört sich platt an, aber am Ende des Tages kann ich über solche Tools für eine Vielzahl von Fonds, die ich vielleicht so aus dem Geist raus nicht beobachtet bekomme, genau solche Analysen fahren, die mir dabei helfen, erstens mal Fonds zu suchen, die Streuungspotenzial liefern und auch zu überprüfen, ob das auch im Zeitablauf so bleibt.
Begrenzender Faktor dabei müsste ja die Datenqualität sein. Das heißt, wenn ich dann die Fonds miteinander vergleiche, setzt das ja auch voraus, dass ich die Zielinvestments der Fonds entsprechend habe. Das heißt, diese Tools sind sehr aufwendig, müssen entsprechend von den Datenpflegen her auch versehen werden. Klingt nach Profi-Instrumenten. Gibt es auch für Laien Möglichkeiten, quasi selber ihre drei, vier Fonds, die sie sich irgendwo, für die sie sich interessieren, miteinander zu vergleichen unter diesen Gesichtspunkten der Korrelation?
Also es gibt mit Sicherheit Tools, wo ich eine reine Korrelationsanalyse mir im Internet als Privatanleger einfach mal angucken kann, aber es ist halt eben auch nur ein Stück weit die halbe Wahrheit, weil um wirklich ein Portfolio intelligent zu diversifizieren, kann ich nicht nur auf die Korrelation gucken, sondern ich muss die Korrelation auch immer ins Verhältnis oder im Zusammenhang mit der Größe Risiko betrachten. Denn nur die reine Tatsache, dass ein Fonds schwach korreliert ist, also wenig mit dem zu tun hat, was schon im Portfolio drin ist, hilft mir nicht unbedingt weiter. Wenn das ein hochriskantes Produkt ist, also zum Beispiel jetzt ein Frontier Markets Produkt, das dann in Vietnam und in Ägypten und wo auch immer anlegt, dann ist das möglicherweise schwach korreliert, bringt mich vom Risiko, aber halt eben massiv möglicherweise irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will. Und deswegen ist eine reine Korrelationsbetrachtung aus meiner Sicht immer mit Skepsis zu betrachten. Eigentlich kann man Korrelation nur im Zusammenhang mit der Größe Risiko sich sinnvollerweise angucken und dann wird es halt echt kompliziert. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass dafür ein Anleger oder dass da ein Anleger, der das wirklich ernsthaft betreiben will und sein Portfolio echt robust aufstellen will, die Zusammenarbeit mit einem Berater, der das wirklich als Profi tagtäglich macht, im Zweifelsfall echt empfehlenswert ist.
Sprechen wir zum Schluss darüber, ob die Risikostreuung oder Diversifikationskraft endlich ist. Und machen wir es mal an vielleicht zwei Beispielen fest. Es gibt ja das berühmte Beispiel des Eisverkäufers und des Regenschirmverkäufers, wo ich 50% jeweils meiner Mittel auf eines dieser beiden Geschäftsmodelle setze und am Ende verdiene ich nichts. Ich bin aber perfekt diversifiziert. Das ist ja schon ein Punkt, wo man vielleicht mal auch über die Endlichkeit von Risikostreuung sprechen sollte, genauso wie es immer heißt, es gibt auch einen, ich sag mal, Grenznutzen in der Situation, wo man sich zu Tode streut und je mehr Titel man dann wieder ins Portfolio nimmt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich sogar Klumpenrisiken wieder ergeben. Wie können wir das eingrenzen?
Ja, also es gibt definitiv einen Grenznutzen an Diversifikation. Das heißt, man muss schon. Also zu viele Fonds in einem Portfolio machen auch keinen Sinn, allein schon auch, also nicht nur wegen dem Thema Klumpenrisiken, sondern auch in den Kostenaspekten schlicht und ergreifend. Also da muss man halt eben auch drauf achten. Aber grundsätzlich, also wir haben das mal gemessen. Es gibt viele Studien, die das für den Aktienmarkt gemessen haben, aber wir sind halt eben nur mal Fondsanleger. Wir haben das für Fondsanlagen gemessen. Und klar ist, dass 5 Fonds im Portfolio besser sind wie ein Fonds. 10 Fonds sind auch besser wie 5. Aber dann muss man auch sagen, nimmt der Grenznutzen ab. Ja, das heißt, ab 15 Fonds wird der Grenznutzen der Diversifikation auch nicht negativ, aber steigt auch nicht weiter an. Das heißt, ob ich den 16., 17., 18. Fonds noch im Portfolio drin habe, das bringt einfach keinen Zusatznutzen mehr. Und das Interessante daran ist, dass wir halt eben Diversifikation messen können. Das heißt, da gibt es Verfahren, wo man wirklich den Grad an Diversifikation, den Grad an Risikosenkungspotenzial durch Streuung in einem Portfolio entsprechend messen kann. Diese Größe heißt Diversification Ratio. Das ist halt eben der Fachbegriff Diversifikationsgrad eines Portfolios. Da sieht man dann halt eben, dass der halt einfach wirklich ab der 15., 16., 17. Fondsposition man tut auch nicht weh, ja, aber es bringt mich auch letztendlich nicht voran. Das macht mein Portfolio am Ende des Tages nicht robuster. Also ich denke, dass man irgendwo zwischen 10 und 15 Fonds in einem größeren Privatkundenportfolio, glaube ich, schon die besten Diversifikationsziele erzielen kann.
Das Lustige ist, wir haben gerade eine Umfrage gemacht vor einiger Zeit unter 640 Finanzdienstleistern, wie sie ihre Anleger beraten. Und da war unter anderem die Frage drin, wie viele Fonds sie im Durchschnitt einsetzen. Das Ergebnis lag um die 50-60%, die 5 Fonds im Schnitt im Kundenportfolio einsetzen. Wenn man sich die Absatzzahlen draußen anschaut, dann sind das in der Regel wahrscheinlich ähnliche Mischfonds plus ein, zwei Fondsbeimischungen, die eine persönliche Note des Beraters ausmachen. Wie kommentieren Sie das dann unter dem Stichwort, Sie haben eben selber gesagt, 10 bis 15 Fonds. Ja. Ist das von der Risikostreuung her genug?
Also ich glaube, es liegt mit Sicherheit auch daran, dass da viele auch Sparpläne und so weiter dabei sind, wo ich dann halt eben wirklich nur einen Fonds nutze, der dann halt eben möglichst breit aufgestellt ist. Es verzerrt vielleicht das Ergebnis so ein kleines bisschen, aber grundsätzlich würde ich niemandem empfehlen, jetzt nur seine 5 Lieblingsfonds in ein Portfolio reinzupacken, sondern da halt eben auch ganz gezielt auf die Suche nach Produkten gehen, die halt einfach anders ticken und nämlich dann halt eben möglicherweise retten, wenn meine 5 Lieblingsfonds gerade nicht mehr funktionieren. Also das ist, da würde ich sagen, da macht 10 Fonds im Zweifelsfall mehr Sinn als 5 Fonds, ja.
Das ist eine gute Aussage. Ich würde zum Schluss mal fragen, wenn wir den Berater oder den Kundenanlegern, früher hieß sowas mal Taschenkarte, eine Taschenkarte machen sollten, nach der so die wichtigsten 2, 3 Regeln für die Risikostreuung sind. Was sind die Tipps, die man da zum Schluss auf diese Karte draufschreiben sollte?
Also spontan fällt mir ein Tipp ein. Da würde ich einfach sagen, suchen Sie nicht nur den Fonds aus, der Ihrer eigenen Marktmeinung entspricht. Nämlich die kann möglicherweise auch falsch sein, ja? Sondern auch ganz gezielt auf die Suche nach Fonds gehen, die möglicherweise genau die gegenteilige Auffassung vertreten. So, und auch wenn ich jetzt eigentlich zum Beispiel sehr positiv für die Aktienmärkte bin und deswegen mir Aktienfonds oder halt eben sehr offensiv gemanagte Multi-Asset-Fonds oder sowas ins Portfolio lege, würde ich trotzdem immer noch mal versuchen, einen Fondsmanager zu finden, der einfach ein ziemlich negatives Weltbild hat. Ne? Das wäre dann sozusagen meine Absicherung, mein Hedge, wenn meine Marktmeinung halt eben sozusagen nicht aufgeht. Und genau die Suche nach solchen Produkten, die mich dann halt einfach retten, wenn irgendwas anders läuft, als ich es eigentlich erwartet habe, das kann wirklich sehr sinnvoll sein und das könnte auch ein guter Tipp für Privatanleger sein.
Perfekt. Herr Weiß, zum Schluss frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Wo hat der Anleger oder der Berater die Möglichkeit, zum Thema Fonds im Allgemeinen oder Diversifikation im Speziellen sich mal noch ein bisschen einzulesen, ein bisschen tiefer zu gehen?
Also jetzt speziell zum Thema Diversifikation fällt mir eigentlich nichts Vernünftiges ein, aber ich würde jedem, der sich wirklich ernsthaft mit diesem Thema befasst, einfach den Intelligent Investor von Benjamin Graham empfehlen. Das Buch ist Jahrzehnte alt, aber hat wirklich an seiner Kernaussage oder an seiner Plausibilität wirklich gar nichts eingebüßt. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung, die heißt Intelligent investieren und das ist eigentlich das zentrale Basiswerk für jeden, der sich wirklich ernsthaft mit diesem Thema befasst. Außerdem ist es halt eben auch so wie ein amerikanisches Lehrbuch ziemlich unterhaltsam gemacht. Das heißt, kann man eigentlich relativ entspannt durchlesen.
Herr Weiß, ich bedanke mich, dass Sie da waren in der Sendung. Meine Damen und Herren, wenn Sie Anregungen zu dieser Sendung haben oder Ideen und Vorschläge, worüber wir in Zukunft diskutieren sollen, dann schicken Sie uns eine Mail an podcast@fondsgedanken.de. Und ansonsten wünsche ich Ihnen wie immer hier aus dem ABC Tower ein schönes Kölsches Tschö.